Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Der Bundeswirtschaftsminister will öffentliche Gebäude aufgrund der Energiekrise weniger heizen, weniger mit Licht anstrahlen. Die Kommunen, sie üben sich schon daran, weniger ihre Gebäude zu beleuchten. Eine Stadt wie Köln kann am Tag den Jahresbedarf eines Einfamilienhauses etwa einsparen. Auch der Dom bleibt nachts inzwischen dunkel. Der Kanzler wiederholt unterdessen seinen Refrain »You'll never walk alone« und stellt ein drittes Entlastungspaket in Aussicht. Kurz, Klimawandel und Energiekrise verändern unser Leben, spürbar. Führt das aber auch zu Einstellungswandel? Gibt es eine Pflicht zum Verzicht? Das wollen wir fragen und wollen das tun mit meinem Gast, mit Philipp Lepenies. Er ist Volkswirt und Politikwissenschaftler. Er ist Leiter des Forschungszentrums Nachhaltigkeit an der FU Berlin. Er lehrt dort und sagt, wir stehen vor einer Transformation hin zu mehr Nachhaltigkeit und diese wird staatlich gelenkt werden. Soweit vielleicht noch unanstößig, aber jetzt kommt's, Verbot und Verzicht, sie werden eine wesentliche Rolle spielen. So heißt auch sein jüngstes Buch. Professor Lepenies, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Erste Frage, worin besteht denn Ihrer Meinung nach unsere gegenwärtig falsch ausgeübte, falsch verstandene Freiheit?
Die falsch verstandene Freiheit ist die Verkürzung des Freiheitsbegriffs auf einen konsumtiven. Sprich, dass wir unter Freiheit nur noch die Freiheit des ungebremsten individuellen Konsums verstehen. Oder anders gesagt, die Idee, frei zu sein, bedeutet, ich kann machen, was ich will, wann ich will, wo ich will und wie viel ich will.
Nun spricht ja Kant so schön davon, dass moralische Gesetz in mir und der bestirnte Himmel über mir. Die Menschen sind ja nicht alles kopflos wildernde Konsumwahnsinnige geworden, nur weil sie ihre Freiheit ausüben, oder?
Nein, natürlich nicht. Ich beziehe mich ja eher auf so ein Charakteristikum der politischen Rhetorik der Bundesrepublik der letzten 10 Jahre. Also wir haben seit fast genau 10 Jahren eben ein klares Argument für eine gesellschaftliche Transformation vor dem Hintergrund des Klimawandels. Also einfach die Vorstellung, dass wir unsere Konsum- und Produktionsweisen anpassen und ändern müssen, wenn wir die Sache mit der Nachhaltigkeit ernst nehmen. Und dass im Zuge dieser Idee der Transformation von Oppositionsseite, also von Menschen, die diese Idee der Transformation nicht gut finden, immer die Idee ins Feld geführt wird, das ist Verbotspolitik, da geht es um Verzicht und damit ist verbunden die Vorstellung, beides ist nicht legitim, beides ist politisch nicht richtig. Etwas zu verbieten, was wir machen, ist nicht richtig und zu Verzicht aufzurufen, ist auch nicht richtig. Also es geht nicht darum zu sagen, wir als Gesellschaft sind nicht in der Lage, unser Konsumverhalten anzupassen oder wir sind alles nur extremst Egoisten, aber es gibt eben diese klare oppositionelle Haltung oder die gab es zumindest die ganzen letzten 10 Jahre lang zu sagen, Verbotspolitik und Verzichtspolitik ist nicht richtig. Und damit verbunden ist natürlich auch die Vorstellung, dann bedeutet das aber, dass unsere Art zu leben eigentlich richtig ist. Und das ist es ja sicherlich nicht.
Wird denn die Transformation, Herr Lepenies, wirklich so massiv abgewehrt, wie wir sagen? Haben wir nicht gerade trainiert, in der Corona-Krise, in der Pandemie, uns an Regeln zu halten? Auch wieder vielleicht Willen, aber Kraft besserer Einsicht, auch Energiebereitsparung. Ist da nicht doch eine große Bereitschaft für Transformation zu erkennen?
Ja, unzweifelhaft. Und es gibt ja auch genügend Menschen, die das auch bewusst machen und die auch wissen, dass sie ihre Art zu konsumieren und ihren Lebensstil anpassen müssen. Aber mir als Politikwissenschaftler geht es ja um die Art der politischen Argumentation, die man beobachten kann. Und da ist diese rhetorische Keule, Ökodiktatur oder Verbotspolitik, die war schon prägend, die war ja auch prägend im Bundestagswahlkampf des letzten Jahres, den man ja fast schon wieder vergessen hat. Also das war ja eigentlich der Gipfel, dass man bei allen Parteien erkennen konnte, dass es überhaupt keine Vorstellung von einem Transformationsnarrativ gab, sondern man versteckte sich so ein bisschen hinter dem, was man vielleicht eigentlich machen wollte, weil man Angst hatte, dass immer irgendwie wieder die Debatte aufkommt, die eine oder die andere Partei, meistens kriegen es die Grünen ab, wären eine Verbotspartei. Also das ist ja das, was mich als Forscher interessiert. Das bedeutet ja nicht, dass das sozusagen eine gesamtgesellschaftliche Zustandsbeschreibung ist, aber es hat die Politik so stark verändert, diese Angst, als Verbotspolitiker durchzugehen, dass man schon sehen kann, dass dann aber auch notwendige Maßnahmen zurückgehalten wurden. Das, was ich die Politik im Geiste des Unterlassens nenne.
Okay, ich glaube, bis hierhin ist klar geworden, Sie wenden sich gegen so eine rhetorische Abwehrkampfvokabel, ne? Die Verzicht also für Teufelszeug hält.
Und die Konsequenzen hat. Aber natürlich, also es geht sozusagen nicht nur um die Rhetorik, sondern wie diese Rhetorik dazu führt, dass man eben bestimmte transformative Maßnahmen gar nicht mehr plant, ausspricht oder in Angriff nimmt. Denn wenn wir die letzten 10 Jahre Revue passieren, so richtig transformativ waren wir nicht.
Wer nur eine Sekunde nachdenkt, wird erkennen, dass gerade der liberale Staat Verbote kennt, sie kennen muss, zur Sicherung der Freiheit. Also Grundrechte, wenn man sich die Grundrechtsartikel anguckt, das sind Abwehr- und Schutzrechtsartikel. Furchtbar einfaches Beispiel, Artikel 3, das Gleichstellungsgebot, dem wir alle anhängen, ne? Was wir wollen als eine Gesellschaft der Gleichberechtigten, die wir unter der Demokratie verstehen. Also das Gleichstellungsgebot ist nichts anderes als ein Diskriminierungsverbot. Also Verbote sind verbreitet, sind sinnvoll, sind nutzvoll zur Sicherung eben dieser Freiheit.
Absolut. Es geht ja auch nicht um, sagen, die These, dass die Politik verbotsfrei sein sollte oder verbotsfrei ist, sondern es geht wirklich nur um diesen Kern der Transformation unseres Konsumverhaltens vor dem Hintergrund der Klimakatastrophe. Das ist der Spielplatz, auf dem sich das Ganze so ein bisschen entwickelt. Also die Vorstellung, muss ich irgendwie weniger Auto fahren, muss ich weniger Reisen machen, muss ich meinen Fleischkonsum vielleicht zurückziehen, solche Fragen. Und im Rahmen dieser Transformationsüberlegung spielt diese Verbotsdebatte eine Rolle und spielt eben eine Rolle, ob man im politischen Diskurs behauptet, niemand darf einem verbieten, niemand darf zum Verzicht aufrufen. Dass grundsätzlich Verzicht und Verbot Teile einer Gesellschaft sind und Teile eines Staatswesens, das ist ja klar. Aber es geht mir vor allen Dingen eben um diese Transformations- und Nachhaltigkeitsdebatte. Die ist ein bisschen enger als die grundsätzliche Frage, gibt es Verbote oder nicht?
Es gibt eine ganze Reihe von verbotsfreundlichen Politikzonen, ne? Also digitale Kommunikation haben wir gerade, ne? Hate Speech, Fake News, solche Sachen, das wird ja öffentlich heftig diskutiert. Da fordern wir mehr Regulierung.
Ja, absolut.
Lassen Sie uns kulturgeschichtlich einen Blick wagen. So ein Max Weber hätte jetzt gesagt, ja klar, Askese, sich zurücknehmen, sich beschränken, ist eine Entstehungsbedingung für Kapitalismus. Wenn Sie andere Leute fragen, was weiß ich, einen schwäbischen Häuslerbauer, der würde sagen, ja, Sparsamkeit ist eine Form von Verzicht. Die Kriegsjahrgänge sind Entbehrung gewohnt. Die DDR-Bürger kannten Mangelwirtschaft und so weiter. Das heißt, wir sind mit Verzichtspraktiken vertraut.
Sind wir absolut. Man sollte aber doch unterstreichen, dass wir in den letzten vielleicht 40 Jahren ja doch sehr stark auch politisch, ideologisch geprägt sind von den Vorstellungen des Neoliberalismus. Und Neoliberalismus ist immer so eine Kampfvokabel, die alles erschlagen soll und wo viele Menschen auch dann nicht mitgehen, wenn man das
ja,
als...
Ja, das ist Ihr Lieblingsgegner, ne?
Ja, ich bin ja Ökonom, insofern habe ich ja für Neoliberalismus ganz viel übrig, weil das ja auch eine ganz wunderbare Erzählung ist, die Markterzählung, dagegen kann man ja nichts haben. Aber Spaß beiseite, das Entscheidende beim Neoliberalismus ist, dass der individuelle Konsum geheiligt wird. Und der Konsum bedeutet unbegrenzter Konsum. Der Neoliberalismus sagt, wir dürfen die Konsumentscheidung von Individuen nicht moralisch hinterfragen. Und es ist auch richtig, so viel und so grenzenlos zu konsumieren wie möglich, weil nur das ja den Markt- und Wettbewerbsmechanismus am Laufen hält. Das heißt, ungebremster individueller Konsum ist eine Norm im Neoliberalismus. Und das ist etwas anderes als die Beispiele, die Sie kulturgeschichtlich angebracht haben, die aber auch kulturgeschichtlich wichtig sind, weil sie ja, wie Margaret Thatcher mal gesagt hat, unsere Seelen verändert haben. Also diese Anspruchshaltung, mir steht zu konsumieren, was ich will, das haben wir aber ausgebildet, nachdem uns eben eingetrichtert wird, dass Konsumentensouveränität der höchste Grad der Souveränität ist. Und da ist ja nun wirklich was falsch dran.
Ja, eine schöne Vokabel, über die man streiten kann. Man soll nicht verkennen, dass auch so jemand wie der asketische Franz von Assisi und die Barfüßer ziemlich rigide waren, wenn es um Buße ging. Verzicht hat nämlich kulturgeschichtlich immer auch eine zivilisatorische Komponente, nämlich sie erlaubt Leidenschaftskontrolle.
Leidenschaftskontrolle oder Leidenschaftskanalisierung. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Also man kann natürlich sich Beispiele ausdenken von einer gewissen Rigidität und Basferne und von einem asketischen Leben, was natürlich keiner möchte und wo sich die Menschen, die das aber in Anspruch nehmen, moralisch überhöhen. Das mag ja alles sein, aber wenn wir uns das Beispiel auch angucken von Max Weber, also die Entstehung des Kapitalismus aus eben so diesem Verzicht von Konsum, was ja gerade auch in dieser calvinistischen wirtschaftlichen Vorstellung so stark ausgeprägt war. Da ging es weniger darum, Leidenschaften zu kontrollieren, als zu akzeptieren, dass der Mensch leidenschaftsgetrieben ist. Und die Frage nur ist, in welche Richtung kanalisieren wir das? Und in dem Beispiel der calvinistischen, protestantischen Wirtschaftsentwicklung, in dem Verständnis von Max Weber, bedeutet ja das, dass man diese Leidenschaft kanalisiert in die Möglichkeit, reich zu werden, Geld zu machen, aber interessanterweise mit dem Verzicht auf Konsum. Bedeutet nicht Verzicht auf Konsum von Dingen des täglichen Lebens, aber Protzkonsum. Ja, das ist ja das, was bei den Calvinisten sozusagen moralisch untersagt wird. Also da geht es nicht darum zu sagen, wir sind jetzt irgendwie diejenigen, die das Leben uns madig machen, sondern interessant ist, dass man sich damals überlegt hat, in welche Richtung müssen wir steuern, damit Gesellschaft funktioniert. Und der Neoliberalismus macht ja das Gleiche. Der Neoliberalismus versucht ja auch, Gesellschaft zu steuern. Aber interessanterweise, um mal diese geschichtliche Parallele zu machen, ganz anders als in dieser calvinistischen Vorstellung aller protestantischer Ethik von Max Weber, weil nämlich der Neoliberalismus sagt, so viel Konsum wie möglich und auch so viel Affekt wie möglich. Im Calvinismus geht es um Affektkontrolle. Es geht darum, dass die Menschen sich zurücknehmen, dass die Menschen mehr oder weniger zivil miteinander umgehen. In der heutigen Zeit wird einem gesagt, das Einzige, was zählt, ist, dass ich die Möglichkeit habe, aus Alternativen am Markt eine Konsumentscheidung zu treffen. Und ob mich das affektiv auflädt, ob ich da ganz emotional bei bin, das spielt keine Rolle. Ob das richtig ist, was ich konsumiere oder falsch, das spielt keine Rolle. Das heißt, der Neoliberalismus ist sehr simplistisch, der ist sehr einfach. Der sagt einfach nur, wenn alle konsumieren und es gibt die Möglichkeit zum Konsum, dann soll das passieren und dann funktioniert alles. Dann funktioniert die Gesellschaft, dann werden die richtigen Institutionen geschaffen, die Probleme lösen. Alles löst sich in Wohlgefallen auf. Also die neoliberale Erzählung ist in diesem Sinne einfach zu einfach, sagen wir es mal so.
Wenn ich Ihnen beipflichten würde, würde ich sagen, okay, das ist eine säkulare Religion des Hedonismus, ja, der Nutzen- und Glücks- und Konsumsteigerung. Ich finde bei Ihnen einen Satz, der lautet, Konsumverzicht galt lange nicht als Einschränkung der Freiheit, sondern so, wie Sie es gerade gesagt haben, als eine sinnvolle Kanalisierung zum beispielsweise Vermögensaufbau oder anderen Dingen.
Ja, es ging, glaube ich, vor allen Dingen um das gesellschaftliche Miteinander. Ja, also dass die Vorstellung, wenn wir alle wie in so einem Hobbeschen Naturzustand einfach nur unseren Leidenschaften frönen und so sind, wie wir vielleicht biologisch angelegt natürlich sind, dann klappt Gesellschaft nicht. Und das heißt, wir müssen irgendwie zusammenleben, Rücksicht nehmen und uns als Einzelne auch ein Stück weit zurücknehmen in vielleicht den Affekten, die uns treiben könnten. Und das wird uns ja zivilisatorisch abtrainiert in unterschiedlichster Art und Weise. Und auch die Vorstellung eines Staatswesens à la Hobbes funktioniert ja nur, weil Menschen irgendwie gezwungen sind, auf das zu verzichten, was sie vielleicht eigentlich machen wollten. Und insofern ist Freiheit ja auch die Freiheit eines sicheren Lebens, also eines Konstruktion einer Staatlichkeit, die Sicherheit vor Gewalt bietet. Und das ist die Freiheit, die man darunter verstehen kann. Und die konsumtive Freiheit des Neoliberalismus ist eben nur noch die Freiheit, das zu konsumieren, was ich will, wo ich will, wann ich will.
Konsumverhalten hin zu mehr Nachhaltigkeit zu verändern, ist ein Satz, den ich bei Ihnen finde. Kein Wunder, Sie sind Direktor eines Forschungszentrums für Nachhaltigkeit. Gibt es, Kern- und Glutfrage unseres Gesprächs, Herr Lepenies, eine republikanische Pflicht zum Verzicht? Muss der Staat mehr gestalten?
Das sind ja zwei ganz unterschiedliche Fragen. Also ich weiß nicht, ob es eine republikanische Pflicht zum Verzicht gibt. Vielleicht gibt es eine demokratische Pflicht zum Verzicht weil sonst würden wir ja die ganzen Skandinavien, zumindest die skandinavischen Länder und anderen Länder in Europa, die noch Königshäuser haben, da ausschließen. Aber
das ist aber ein gutes Beispiel. Die haben nämlich sowas, was wir gar nicht mehr kennen, den Volkem-Gedanke, den Volkswohlgedanken, den die sich auch leisten können, weil es kleine Nationen sind und teilweise wie Norwegen ziemlich reich. Aber das ist jetzt ein Nebengleis. Bitte fahren Sie fort.
Das ist ein sehr wichtiges Nebengleis. Also ich komme ja auch auf diese vielleicht kritische Betrachtung unserer eigenen Herangehensweise, weil ich länger in das Glück hatte, in Schweden leben zu können. Und genau diese Form von Staatlichkeit,
was man hier alles lernt,
ja. Was man alles lernt, diese Staatlichkeit erlebt habe, also eine andere Form von gestaltendem Staat, auch von einer anderen gesellschaftlichen Herangehensweise an Staat, auch einer Gesellschaft, die im Staat nicht den Gegner sieht und so weiter. Also wenn man das alles mal erlebt
und
hat, dann sieht man ja...
Und unter Konsensdruck leidet und konfliktscheu ist.
Absolut, ja, also das ist nicht ideal und das ist auch nicht wunderschön, aber es zeigt Alternativen auf, die sich sozusagen die dem widersprechen, was wir bei uns haben. Es gibt natürlich eine Pflicht zum Verzicht und einzig und allein wegen des Klimawandels. Also wenn wir die Debatte um die Nachhaltigkeit auf einen Punkt bringen, seit 1987, seit man auf UN-Seite diese Vorstellung von Sustainable Development entwickelt hat, dann ist ein einziger Konsens erkennbar und der bedeutet, Business as usual geht nicht. Business as usual macht unsere Lebensgrundlage kaputt, das geht nicht. Also das bespricht, das ist wieder unsere Art zu konsumieren und zu produzieren. Und wenn man das weiß, und man weiß das ja seit 1987, man weiß es jetzt vielleicht endgültig mit diesen Extremwetterkapriolen, die wir seit 2018 haben, vielleicht weiß man es auch erst nach der A-Katastrophe, wie dem auch sei. Aber wer jetzt nicht die Pflicht verspürt, dass man sich doch ändern muss, und dazu gehört eben Verzicht, weil wir mit unserem Lebensstil einfach nicht zukunftsfähig sind, also der hat dann die Zeiten der Zeit nicht erkannt. Und es ist halt niemandem einen Vorwurf zu machen, der das vielleicht als Individuum noch nicht verstanden hat, weil das vielleicht doch nicht weiß oder vielleicht das irgendwie kognitiv dissonant wegdrückt. Das ist alles legitim. Aber dass politische Entscheider immer noch das Bild malen, es muss eigentlich nicht zu so einer großen Transformation unserer Konsum- und Produktionsweisen kommen. Das ist dann schon ein Stück weit unverantwortlich. Also vor dem Hintergrund des Wissens um den Klimawandel würde ich sagen, es gibt eine Pflicht zum Verzicht. Wie die aussieht, ist dann allerdings Ergebnis eines demokratischen Prozesses.
Ja.
Ja, also ich bin nicht derjenige, der sagt, mach dies, mach jenes, sondern das ganz Entscheidende ist ja zu akzeptieren, dass in der Demokratie darüber diskutiert und dann aber auch entschieden werden muss, wie wir unser Leben ändern. Wenn die Entscheidung lautet, wir ändern unser Leben gar nicht, das wäre natürlich schlecht.
Dafür gibt es sowas wie parlamentarische Gesetzgebungsverfahren. Und auch das Bundesverfassungsgericht hat im Übrigen in seinem Klimaschutzurteil das ja erkannt und den Freiheitsschutz zeitlich, also generationell und auch räumlich, ausgedehnt. Also das Bewusstsein dafür gibt es schon. Ihr Credo lautet, wenn ich das richtig verstehe, die Klimakatastrophe braucht aktive Politik der Verhaltenssteuerung?
Mein Credo lautet, Verhaltenssteuerung ist Teil demokratischer Politik und muss es sein und ist eigentlich die Urbegründung für Staatlichkeit und für unsere moderne Welt. Und natürlich muss Verhaltenssteuerung oder ist es ideal, diese staatliche Verhaltenssteuerung ist so minimal wie möglich. Natürlich ist es wunderbar, wir merken gar nicht, dass es so etwas wie einen Staat oder einen gestalteten Staat gibt. Aber vor dem Hintergrund des Klimawandels kommen wir gar nicht drum rum, akzeptieren zu müssen, dass es eine Verhaltenssteuerung geben wird. Nur finde ich, man darf in Demokratien keine Angst davor haben. Deswegen sind auch so rhetorische Keulen wie Ökodiktatur und so weiter sehr, sehr gefährlich. Also vielleicht untergraben wir auch die Demokratie darin,
aber
dass
die
wir
Besorgnis,
ablehnen.
Die Besorgnis vor zu viel staatlicher Kontrolle, die ist auch Ihnen doch nicht fremd. Die verstehen Sie doch.
Die verstehe ich selbstverständlich, aber ich sehe nicht, dass das in einer Demokratie, in der man eine Opposition hat, in der man kritische Medien hat, in der man eine kritische Öffentlichkeit hat, dass das unbedingt ein Problem sein muss. Das sehe ich nicht.
Ich habe mal einen Versuch gemacht und angesichts des Titels Ihres jüngsten Buches über Verbot und Verzicht, wo ich dann doch ein bisschen gezuckt habe, und damit bin ich nicht alleine, mir überlegt, wie sehe so nach Luhmann eine Substitutslösung aus? Und dann habe ich drüber geschrieben, vermeiden und verschonen. Das ist natürlich eine konservative Floskel oder Formel, die wäre Ihnen zu wenig, ne? Das wäre so vielleicht eine Formel, die hätte von Odo Marquardt sein können. Also verschonen statt verändern und nicht gleich mit staatlichen Maßnahmen oder Gesetzen oder Kontrollen kommen, sondern eher an individuelle Verhaltensänderungen zu appellieren.
Ja, das muss man natürlich auch machen. Also ich bin ja auch weit davon entfernt zu sagen, wir setzen jetzt in der Anpassung an den Klimawandel nur auf Verbot und Verzicht, sondern ich greife ja auf, was in der politischen Debatte als Kampfbegriffe vorhanden sind. Und das ist nun mal Verbot und Verzicht. Das habe ich mir ja nicht ausgedacht, sondern das habe ich beobachtet. Und das kann man empirisch feststellen, dass das eben seit einer Dekade die Kampfbegriffe schlechthin sind. Und mein einziges Argument ist zu sagen, diese beiden Aspekte gehören einfach mit dazu. Man kann nicht behaupten, dass sie illegitim sind, sondern in der Demokratie gehören die auch dazu. Und das schließt ja nicht aus, dass man alle anderen Instrumente der Verhaltenssteuerung, sei das jetzt Appelle, sei das jetzt irgendwelche Formen von Informationspolitiken für Bürgerinnen und Bürger, sei es Nudging oder was auch immer, das nicht auch ausreizen könnte.
Soll man noch machen. Ist so ein politischer Begriff durch Schubsen Menschen in eine bestimmte Verhaltensrichtung zu schicken. Dass das Ganze Züge von einem Glaubenskampf hat, kann man allein daran erkennen, Sie bringen das Beispiel auch, dass vor gut einem Jahr die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft Annalena und die 10 Verbote groß unter Kritik plakatiert hat, richtig, wo sie als lächelnder Moses zu sehen ist, die nur mit Ökoverboten durch die Gegend rennen würde. Das ist natürlich eine Form der, nicht der Kritik, sondern der Denunziation schon, ne?
Absolut. Und diese Werbekampagne, die Sie ansprechen, das war eigentlich so, also fast der Kulminationspunkt dieser ganzen Debatte. Und interessanterweise auch der Punkt, wo das Ganze dann mal anfing, nach hinten loszugehen. Also wo man das erste Mal dann doch sehr kritische Stimmen auch in den Medien hatte, die sagten, also das ist, er überspannt den Bogen etwas. Aber die Jahre vorher hatte man damit kein Problem.
Und Moses als Frau, das war der Beginn der feministischen Außenpolitik. Noch einmal, wie sehe dann, in der Schlusskurve gefragt, wenn man das jetzt in politische Praxis übersetzen würde, wie sehe das dann aus? Das muss dann in Gesetzgebungsverfahren münden, das muss gesellschaftlich prämiert werden. Also da gibt es ja auch Distinktionsgewinne vielleicht, was mir insgesamt ja lieber wäre, die ein oder andere marktwirtschaftliche Lösung nicht ganz auszuschließen. Die gibt es ja auch. Also zum Beispiel, es drängen wahnsinnig viele asiatische Elektromobil-Autohersteller auf die Märkte, die wir alle noch gar nicht kannten, die auch zu einer Veränderung führen. Also marktwirtschaftliche Lösungen weisen Sie doch hoffentlich nicht von der Hand, oder?
Nein, natürlich nicht. Ich bin ja als in den 90er Jahren ausgebildeter Ökonom, ich habe praktisch geimpft eigentlich mit der neoliberalen Vorstellung funktionierender Wettbewerbsmärkte. Und dagegen kann man natürlich nichts haben, aber man muss schon gucken, was glauben wir, was der Markt leisten kann und was leistet der Markt wirklich? Also dieses schöne Wort von George Orwell, das Problem am Wettbewerb ist, es gibt dann einen Gewinner, der bringt ja Machtverhältnisse auf Märkten auf den Punkt. Und Sie werden ja zustimmen, dass es ganz wenige Märkte gibt, wo Sie als Endverbraucher eigentlich das haben, was der Neoliberalismus Ihnen zuschreibt, nämlich Konsumentensouveränität. Also es gibt ja genug Beispiele, wo der Markt uns zwingt, bestimmte Verhaltensweisen und bestimmte Konsummuster zu zeigen und zu entwickeln, die vielleicht gar nicht unseren Bedürfnissen entsprechen. Und natürlich gibt es auch sowas wie Marktversagen. Also man kann nichts gegen Märkte haben, man muss aber die Romantisierung von Märkten etwas kritisch sehen. Und bei der Anpassung am Klimawandel ist eine Sache wichtig. Die neoliberale Markterzählung behauptet, Institutionen, also Regeln, entstehen, wenn Probleme da sind. Und zwar in sozusagen Anpassung an Probleme, in wettbewerbliche Anpassung an vorhandene Probleme. Das heißt, sie entstehen ex post. Und in der Klimadebatte geht es ja darum, Vorkehrungen zu schaffen, damit die Zukunft nicht ganz so brutal wird, wie sie vielleicht nach den Klimamodellen sein könnte. Das heißt, wir müssen ein Stück weit nach vorne planen und vielleicht antizipieren, was zu tun ist. Und das ist ein Schritt, den neoliberale Marktverfechter grundsätzlich ablehnen, weil genau das ja in die Richtung so ein bisschen so in die Kritik der Planwirtschaft geht. Also ich nehme an zu wissen, was passiert, also mache ich die und die und jene Entscheidung. Und das ist aber ein ganz wichtiger Schritt, wenn wir jetzt mal irgendwie aus dem Fenster gucken und auf das Thermometer blicken, den man vielleicht doch in diesem Fall machen müsste. Also auch da ist so die Romantisierung der Märkte nicht ganz hilfreich. Und wenn man behauptet, Marktlösungen wären ein wichtiger Baustein in der Klimadebatte, dann muss man natürlich jetzt schon fragen, was haben diese Marktlösungen denn bislang dafür getan, dass der Klimawandel sich nicht ganz so ausprägt, wie er sich ausgeprägt hat. Und das ist dann vielleicht noch zu wenig. Es gibt einfach zu viel Marktmacht bestimmter Akteure auf dem Markt.
Gegen die Romantisierung des Marktversprechens und die Frage lautete in unseren Kulturfragen, gibt es eine Pflicht zum Verzicht? Ich danke meinem Gast, Philipp Lepenies, Professor für Politikwissenschaft und Volkswirt. Er leitet das Forschungszentrum Nachhaltigkeit an der Freien Universität in Berlin. Durch die Sendung führte bis hierhin Michael Köhler. Nach uns wie gewohnt die Sendung Kultur heute. Dieses Gespräch können Sie natürlich auch in der DLF-Audiothek bequem nachhören. Herzlichen Dank.
Sehr gerne.